Season-Spiel aller Zeiten. In Philadelphia macht ein Star weiterhin alles auf die eigene Faust. In Chicago will ein ehemaliger Superstar zu alter Stärke finden. Und in Seattle hat der Glaube einfach nicht ausgereicht. Und damit sind wir in der letzten Woche der US-amerikanischen Sportarten. Das ist schon jede Menge, aber gerade mal die Oberfläche, an der wir kratzen. Und wir wollen das Ganze heute vertiefen mit noch vielen mehr Themen. Und wir, das bin nicht nur ich, das ist auch Bjarne. Moin.
Grüß dich, Ferdi. Moin, moin.
Ich habe erzählt, jede Menge los in den USA und natürlich war eigentlich in jeder Stadt, in jeder Liga so richtig was los, denn man muss sagen, wir sind jetzt wieder in einer Phase, wo überall gespielt wird. Wir haben in der NFL die Regular Season, wir haben beim Baseball jetzt offiziell die Postseason ab heute, ab dem Dienstag und in der NBA und NHL, da läuft die Preseason, die Vorbereitung ist also auf Hochtouren und dann wird es auch bald wieder losgehen. Deswegen müssen wir auch da wieder über das sprechen, was auf den Plätzen vielleicht abgeht, aber auch vor allem, was daneben los ist. Und wir fangen wie gewohnt in der NFL an, würde ich sagen, denn da gab es ja das Spiel, auf das alle schon seit 2 Jahren eigentlich gewartet haben, als klar war, Tom Brady verlässt die New England Patriots und wird vielleicht irgendwann mal wieder zurückkehren. Und es kam tatsächlich am Sonntag in der Nacht zu dieser Partie. Die Tampa Bay Buccaneers waren zu Gast im Gillette Stadium in New England, in Foxborough, in Boston gegen die Patriots. Und eigentlich heißt das Topspiel ja immer Sunday Night Football. Aber für diesen Kracher, für diese dramatische und emotionale Geschichte haben sich die Amerikaner mal wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Das war auf einmal America's Football Night und hatte den Namen The Return. Die Rückkehr von Tom Brady und es wurde so viel drüber geredet. Ich glaube, Bjarne, die haben auch richtig die Finger gebrannt, als dann endlich Kickoff war, oder?
Hundertprozentig. Also du hast ja eben das Medienaufkommen schon angesprochen. Ich glaube, das Dreifache wie sonst bisher bei Patriots Heimspielen. Die anderen beiden davor sonst wirklich. Also man hat ein bisschen das Gefühl, der Super Bowl steht fast schon vor der Tür. Zumindest was den Medienhype drumherum angeht. Und Super Bowl war es jetzt nicht. Auch nicht von der Dramatik vielleicht, aber zumindest nicht von der Klasse. Aber natürlich, es hat einfach Freude gemacht, das alles zu begleiten. Wie gesagt, werden jetzt ein bisschen intensiver über das Spiel sprechen und einfach ihn wieder zurückzusehen. Zum ersten Mal jetzt im gegnerischen Trikot, zum ersten Mal im gegnerischen Trikot nach 20 Jahren, die er dort gespielt hat. Verständlich, dass die Amerikaner, die ja sowieso einen leichten Hang zur Überemotionalität haben, das einfach wieder hochpushen. Aber das macht's doch auch aus.
Du sprichst bereits das mäßige Niveau an. Es war wirklich kein gutes Spiel, egal wie viel drüber gesprochen wurde. Dann ist es natürlich auch immer schwieriger, die Erwartungen zu erfüllen. Aber das war wirklich sehr dünn. Es war klar, beide Teams haben eine sehr gute Defensive. Die Patriots kommen über eine sehr gute Passdefensive. Die Buccaneers können eigentlich alles. Und man muss sagen, auch das Wetter war nicht ganz irrelevant. Es hat echt nicht wirklich geschüttet, außer in der Schlussphase. Aber es war so ein feiner Nieselregen, ganz eklig zu spielen. Man wusste nicht genau, wie ist der Grip auf dem Ball für den Quarterback zum Beispiel. Und da würde man ja auch eigentlich denken, man läuft viel. Das haben die Buccaneers auch gemacht, weil Tom Brady durchaus Probleme hatte am Anfang, seine Receiver, die durchaus auch offen waren, zu finden, hat sich da häufig zu viel zugetraut, hatte vielleicht so ein bisschen zu viel Adrenalin im Blut und war einfach auch aufgeregt. Deswegen die Pässe ab und zu lang und ungenau. Auf der anderen Seite hat man genau das Gegenteil gemacht. Man ist nicht gelaufen, nur ganz selten. Insgesamt die Patriots ja auch bei einem Minusverhältnis bei Laufyards in dieser Partie. Dagegen Mac Jones unfassbar viel gefordert. Hat es aber auch, wie ich finde, über weite Strecken sehr gut gemacht. Klar, eine Interception hat er geworfen, aber auch, glaube ich, 2 Touchdowns geliefert. Und am Ende hatten sie ja eine richtig gute Chance, diese Partie wirklich gegen Tom Brady zu gewinnen. 19-17 übrigens der Endstand und das war wirklich ganz bitter, denn in der letzten Minute hat Nick Folk, der Kicker, der eh angeschlagen war, ein langes Field Goal ganz bitter verkickt an den Pfosten. Gleich mal wieder so ein Doink-Moment in dieser Saison in einem ganz wichtigen Spiel. Und das haben wir irgendwie ganz häufig schon bei diesen Primetime-Games in dieser Saison, dass es wirklich auf die letzte Minute ankommt mit einem Kick oder mit einem Touchdown. Und es ist natürlich bitter für die Patriots. Aber ich glaube, Bjarne, das würde ich von dir jetzt ganz gerne mal wissen, es wurde auch viel danach drüber gesprochen, war das vielleicht zu passiv von Bill Belichick da beim 4. Versuch, den Kick zu machen aus über 50 Yards und die Verantwortung vom Rookie zu nehmen, oder war es genau richtig?
Am Ende ist man natürlich immer schlauer und jetzt, am Ende, wo es nicht geklappt hat, sagt man natürlich, okay, das war zu passiv. So, warum spielst du den Versuch nicht aus, ne? Warum versuchst du es nicht? Weil auf der anderen Seite, man kann ja auch sagen, okay, selbst wenn der Kick funktioniert, so in 56 Yards, glaube ich, waren es, also so auch wirklich, so mal Justin Tucker von letzter Woche hätte es vielleicht easy gemacht, aber sonst eine stattliche Route. Aber selbst wenn ja noch, wie du es gesagt hast, eine Minute auf der Timeclock gewesen. Und das hat ja, und dann gibst du Tom Brady wieder den Ball, der dann, ne, es easy auch mal schaffen kann. Ich glaube, die Bucks hatten sogar noch 2 Timeouts in dem Moment. Das heißt, es wäre wirklich möglich gewesen, dass der auch nochmal wieder in Field-Goal-Range kommt. und dann einfach die Bucks das ganze Ding nochmal umdrehen. Das heißt, warum versuchst du es nicht? Und klar, Mac Jones als Rookie, der aber, wie du es gesagt hast, ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, der hat im dritten und vierten Viertel 19 Pässe hintereinander an Mann gebracht. Habe ich irgendwie gelesen, selbst das war ein Career High, sagen wir mal, den er da eingestellt hat. Von daher, warum versuchst du es nicht, die Zeit noch ein bisschen runterspielen zu lassen und wirklich auf einen Touchdown zu gehen oder aber von mir aus dich näher ranzubringen, damit das Field Goal wahrscheinlicher wird? Und klar, hätte es am Ende geklappt und die Defense hätte danach gehalten und sie holen sich das Ding, dann loben sie alle Bill Belichick. Am Ende ist er natürlich jetzt der Depp, von mir aus aber gerechtfertigt der Depp.
Auf jeden Fall, aber auch eine Sache, über die wir auch noch sprechen müssen, das ist NFL-Geschichte, und zwar die hat Tom Brady mal wieder geschrieben, und zwar zweifach. Er ist jetzt der vierte Quarterback, der alle 32 Teams geschlagen hat. Bjarne, wenn du mir jetzt einen nennen kannst, der das auch geschafft hat, dann bin ich schon wirklich sehr zufrieden mit dir heute.
Ich nenne dir sogar zwei. Oh. Pass auf. Ich würde sagen, Peyton Manning.
Ja.
Okay, und jetzt den anderen Kollegen, der das auch geschafft hat, den er jetzt im All-Time-Passing-Record übertrumpft hat, Drew Brees.
Genau, richtig. Drew Brees, ja,
er ist
in San Diego gewesen bei den Chargers, dann den Rest abgeräumt bei den Saints, den Großteil seiner Karriere. Und einen dritten haben wir noch, der es geschafft hat. Kannst du den vielleicht, der hat so Parallelen mit Aaron Rodgers gezeigt.
Der hat Parallelen mit Aaron Rodgers gezeigt. Okay, pass auf, gib mir ganz kurz einen Moment. Der vierte, der das noch gemacht hat. Parallel mit. Sag mal nur den ersten Buchstaben vom Nachnamen.
F.
Ah, es ist Brett.
Es ist Brett Favre.
Brett, Wolle, guck dir das mal an. Guck dir ja, das mal an.
Sehr schön, also da hast du gleich mal geliefert. Ich hoffe, es kommen nicht so kitzlige Fragen bei den anderen Themen, die du dann vorbereitet hast. Aber vielleicht noch, du sprichst es an, Drew Brees, den anderen Rekord hat er auch gebrochen, und zwar die All-Time-Passing-Yards in der Karriere. Brady steht jetzt bei 80.560 Yards. Er hatte Brees recht schnell überholt. Es war auch so ein Klassiker. Es ist genau diese Partie in New England, wo er diesen Rekord überholt, einstellt. Er hat, glaube ich, nach seinem vierten, fünften angebrachten Wurf genau diese 58 Yards erworfen, die er brauchte, um ihn einzuholen. Dann war er kurz für einen Snap geteilt. Und dann hat er sich den Rekord alleine eingeheimst. Und der steht jetzt eben bei 80.560 Yards. Und jetzt so eine kleine Zahlenspielerei von den Buccaneers, die sie gepostet haben. Die wollte ich euch mal einfach mit auf den Weg geben. Das ist so viel wie 166,2 Empire State Buildings, 131.825 Lombardi Trophies, 37.181 Gronkowskis, 74.363 Goats und 2.346 Piratenschiffe. Also das ist die Distanz, die Tom Brady in seiner Karriere mit dem Arm zurückgelegt hat. Und diese 37.181 Gronkowskis, die waren erst recht nicht da, aber auch der eine Gronkowski war leider nicht da, denn der fehlte verletzungsbedingt. Das wäre ja auch seine Rückkehr gewesen, keine Frage. Er hat es lange probiert, mit dabei zu sein, hatte aber dann Probleme. Ich glaube, er hat sich die Rippen verletzt und auch dann Probleme mit der Lunge gehabt, die dann irgendwie auch durch die Rippenverletzung beschädigt wurde. Deswegen der nicht dabei, und generell muss man ja sagen, die Buccaneers durchaus jetzt schon mit Verletzungspech. Deswegen hat Tom Brady mal eben kurz ans Telefon gegriffen und gesagt, hey, ich mach's wie bei Antonio Brown und verpflichte nochmal einen richtig guten Spieler, der seine beste Zeit vielleicht schon hinter sich hat, aber trotzdem noch gut liefern kann, und zwar Richard Sherman. Der ist auf Bradys Ruf gekommen, ist jetzt mit dem Team, wurde am Mittwoch letzte Woche verpflichtet und hat sofort gestartet. Das zeigt ganz gut diese Personalnot bei den Buccaneers, die ja alle Starter zurückgeholt haben, aber jetzt trotzdem schon einige Spieler verletzungsbedingt vermissen. Gerade auf der Cornerback-Position hat sich ja zum Beispiel auch im ersten Spiel gleich mal Sean Murphy Bunting verletzt, der eine super Postseason letztes Jahr gespielt hat. Also das war auch ein wichtiges und interessantes Thema. Richard Sherman, kann ich sagen, wurde ganz schön attackiert von den Patriots über das gesamte Spiel, hat auch einige Yards weggegeben, aber trotzdem für die kurze Zeit, die er jetzt im System da war, war das auch eine wirklich sehr gute Performance, wie ich finde. Und jetzt, Bjarne, mein letzter Punkt, den ich für dieses Spiel noch vorbereitet habe, betrifft auch wieder die Bucks. Und ich finde, so richtig überzeugt, klar, Verletzungspech, aber so richtig überzeugt haben sie mich noch nicht. Wir erinnern uns an Woche 1 langsam gegen die Cowboys. Da haben sie gewonnen, weil eigentlich wie bei den Patriots ein Kick vermasselt wurde. Greg Sörlein hat sogar insgesamt 7 Punkte liegen lassen. Also das war ein Sieg, den nimmst du ganz gerne mal mit, wo du echt Glück hattest. Dann gab es diesen Pflichtsieg über die Falcons, das haben sie souverän gemacht, keine Frage. Und letzte Woche gab es dann halt eine deutliche Klatsche bei den Rams, das Team, was halt auch wirklich Contender ist. Und jetzt wieder so ein knappes Ding gegen die Patriots, die du eigentlich locker schlagen müsstest. Was sagst du bisher zur Saison der Buccaneers?
Bin ich gar nicht anderer Meinung als du. Also bisher Du stehst am Ende jetzt mit 3-1 Siegen da nach 4 Spielen, also von daher von den Siegen her ist alles okay, ne? Du bist komplett in Fahrt. Verletzungsproblem hast du eben schon angesprochen, da bist du allerdings nicht allein in der Liga, also die hat jedes Team. Man merkt schon, dass sie vor allem in der Secondary, du hast das eben auch schon angesprochen, mit Bunting und alles, dass sie schon Probleme haben. Also dass sie wirklich bei, vor allem gegen Stafford war das auffällig, gegen die Rams, ne? Bei langen Bällen wirklich unfassbar anfällig waren, auch jetzt wieder einige Yards weggegeben haben gegen Patriots. Also wirklich Mac Jones fast schon mit seinem besten Spiel, auch wenn er wirklich ordentlich gefordert war, aber das auch zugelassen haben, dass er auch mal wirklich gute Pässe werfen kann. Und nach vorne, Gronk hast du eben schon angesprochen, das ist für mich so ein bisschen ein Ding, das hat man deutlich gemerkt gegen die Patriots, dass er gefehlt hat, weil ja wirklich diese spezielle Kombination zwischen ihm und Brady über Jahre ja immer wieder für was gut ist, also und selbst wenn es ein neues First Down ist, wenn es ein Touchdown ist, also die beiden zaubern irgendwie immer nochmal einen aus dem Hut, sie haben trotzdem unfassbare Qualität vorne und das erhoffe ich mir schon noch, dass das in den nächsten Wochen besser wieder funktioniert, dass sie es besser auf den Platz bringen können. Wie gesagt, über Brady müssen wir weiter nicht reden. Er wird zwar älter, aber richtig viel schlechter wird er nicht, auch wenn er jetzt mal ein ungutes Spiel hingelegt hat. Die ersten 3 Wochen würde ich ihm aber keine schlechte Partie irgendwie nachsagen. Da war er eigentlich relativ solide unterwegs. Wie gesagt, für mich nicht der Auftritt bisher, wie ich es mir gedacht hätte, aber das macht es ja vielleicht auch spannend. So, und von daher, letztes Jahr haben sie es auch geschafft, sich zum Ende hin nochmal richtig stark zu steigern. Vielleicht schaffen sie es dieses Jahr wieder.
Es ist auf jeden Fall spannend in der NFC South, der Division der Tampa Bay Buccaneers. Auf diese Gesamtsituation dort wollen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt erstmal zu einem weiteren Team aus dieser Division. Und zwar den Atlanta Falcons. Die haben am Wochenende ein interessantes Spiel gegen das Washington Football Team geliefert. Leider knapp verloren, 34-30. Und irgendwie muss man sagen, vielleicht ein bisschen selber schuld, weil sie im richtigen Moment dann nicht präsent genug waren in der Defensive, haben sich eigentlich einen Sieg dann doch recht gleich nehmen lassen. Und zwar war da ein Play hinten raus von Antonio Gibson über, glaube ich, 40 Yards, ein Pass von Heinicke, der auch erst im 4. Read da seinen Receiver findet. Das war bitter, hat er die ganze Defensive ausgehebelt und es gab diesen Touchdown, der alles klar gemacht hat, kurz vor Schluss. Die Washington Defensive, über die will ich auch nochmal sprechen, denn die haben jetzt wieder 30 Punkte zugelassen. Das ist deutlich mehr als erwartet. Über die ersten 4 Wochen sind das keine guten Werte, die die da auflegen. Sind insgesamt 29. in der Liga, wenn man auf die Yards, die vergeben wurden, schaut. Beim Passspiel waren sie 29. oder sind sie 29. gegen den Lauf 18. Und was erlaubte Punkte angeht, sind sie 30. Also alles wirklich hinten mit dabei, gegen den Lauf, hinteres Mittelfeld. Und das sind eigentlich Statistiken, die man sich nicht von den Washington Football oder vom Washington Football Team erwartet hat vor der Saison, weil letztes Jahr waren sie ja überragend. Und auch ein Spieler, der so ein bisschen bezeichnend dafür steht, dass es einfach noch nicht läuft, ist Chase Young, der Rookie of the Year in der Defensive letztes Jahr. Hat überragend gespielt, war ein Leader schon von Beginn an seiner Karriere. Der ist in dieser Saison noch ohne Sack, heißt 4 Spiele in Folge ohne Sack. Das ist die längste Durchstrecke in seiner Karriere. Klar, die ist noch jung, aber trotzdem ist da schon so ein Fragezeichen hinter bei dieser Washington Football Defensive, oder?
Auf jeden Fall, wie gesagt. Also du hast es eigentlich ganz gut am Anfang auf den Punkt gebracht. Sie zeigt noch nicht das. Also es gab wirklich große Erwartungen halt durch das letzte Jahr, durch unter anderem Chase Young. Und das ist bisher überhaupt noch nicht gezeigt worden. Wie gesagt, das sind natürlich dann, punkten dann mal andere Teams. Ne? Ich denke jetzt an das Special Team von Washington, irgendwie an DeAndre Carter habe ich mir auch nochmal die Highlights reingezogen, der dann irgendwie bei einem gegnerischen Kickoff von Atlanta einfach mal das Ding zurück in die Endzone trägt, 101 Yards. Also so von daher ist ja nicht so, dass das Team allgemein nicht funktioniert. Sie gewinnt es ja am Ende auch, aber in der Defense 100%ig Verbesserungspotenzial und dort genauso wie bei den Bucks spannend zu sehen, ob sie das im Laufe der Saison noch steigern können.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch bezeichnend für den dann doch halbmäßigen Erfolg. Sie stehen jetzt bei 2-2. Die Hauptstädter ist Taylor Heinicke. Der ist ja als Backup reingekommen für den verletzten Fitzpatrick und der hat nach dem Spiel ein recht emotionales Interview abgegeben. Der war nämlich vor ein paar Jahren noch in der XFL und hat da in Atlanta gespielt und bei seiner Schwester und seinem Bruder auf der Couch gepennt, weil er sich nichts anderes leisten konnte. Jetzt ist er plötzlich in der NFL, letztes Jahr schon unerwartet reingerutscht und er bringt echt Leistung, steht jetzt bei 2-1 als Starter in dieser Saison, gewinnt die Spiele, die die Hauptstädter gewinnen müssen, gegen die Giants gewonnen, jetzt gegen die Falcons gewonnen. Das sind eigentlich ganz gute Auftritte gewesen von ihm. Deswegen, das finde ich eine recht coole Geschichte zu diesem Spiel. Einer, der genau das Gegenteil zur Washington Defense macht, ist zum Beispiel Cordarrelle Patterson bei den Falcons. Der liefert deutlich mehr als erwartet. Der hat jetzt an diesem Wochenende nochmal einen raufgepackt mit 3 Receiving Touchdowns insgesamt und ist damit mit Calvin Ridley der Einzige, der das für die Falcons in den letzten 15 Jahren geschafft hat. Heißt also, Das ist etwas, das auch Julio Jones in seiner Zeit in Atlanta nicht packen konnte. Deswegen richtig guter Start von Patterson in diese Saison. Der wurde ja auch zu Beginn zum Teil als Running Back eingesetzt, hat schon einige Touchdowns und Yards abgerissen und ist in vielen Statistiken überraschenderweise vor den Hopkins und Dixes dieser Welt. Und deswegen richtig gut, Cordarrelle Patterson deutlich besser als erwartet. Die Records haben wir angesprochen, die Falcons bei 1-3 und das Football-Team bei 2-2. Was man vielleicht noch positiv zu den Defensiven sagen kann, zum Beispiel bei den Falcons, ist, dass sie in dieser Saison noch keinen 100-Yard-Läufer zugelassen haben. Und das haben sie auch letztes Jahr nicht geschafft. Heißt, kein Running Back oder Spieler hat alleine 100 Yards erlaufen. Das ist durchaus gut, wenn du das so lange schaffst. Und sie sind eines von drei Teams, das das letztes Jahr komplett durchgezogen hat, geteilt mit den Rams und den 49ers. Zwei sehr gute Defensivreihen, deswegen, das ist etwas, auf das die Falcons vielleicht aufbauen können in der Zukunft. Aber wie gesagt, es muss auch noch so viel mehr passieren, damit sie wirklich regelmäßig um Siege mitspielen können. Wir gucken jetzt auf die NFC South, wie schon angesprochen, da wollten wir nochmal das Gesamtbild uns angucken. Wir hatten ja über die Buccaneers und die Falcons jetzt gesprochen. Wir gucken mal auf das Team, was geteilter Erster sozusagen ist, mit den Buccaneers bei einem Rekord von 3-1. Das sind die Carolina Panthers. Die sind richtig gut reingekommen in die Saison, hatten einen Rekord von 3-0. Zugegebenermaßen auch alles eher vielleicht so Pflichtaufgaben, die sie bestanden haben. Gegen New Orleans war der Sieg sicherlich, denke ich, ein ganz gutes Zeichen. Überragend war vor allem die Defensive. Die hat richtig gute Zahlen aufgelegt in den ersten drei Wochen. Gegen die Texans in Woche 3 taten sich aber schon die ersten Probleme auf, weil sich zum Beispiel Rookie-Cornerback J.C. Horn verletzt hatte mit einem gebrochenen Fuß. Dann hat sich zum Beispiel auch Center Pat Elflein verletzt, Christian McCaffrey verletzt raus. Also auch die wirklich gebeutelt, was Verletzungen angeht. Und durch diese Verletzungen sind sie so ein bisschen vielleicht in den Panikmodus geraten. Das ist jetzt meine Frage an dich, Bjarne. Sie haben ja sofort den ersten Trade der Saison eingefädelt mit den Jacksonville Jaguars. Sie haben sich Cornerback C.J. Henderson geholt und einen 5-Runden-Pick und haben dafür Tight End Dan Arnold und einen 3-Runden-Pick weggegeben. Was sagst du zu diesem Trade?
Ja, ein bisschen Panik hast du eben schon angesprochen, ne? Das ist natürlich allgemein noch junge Defense eigentlich, die es gut gemacht hat in den ersten drei Wochen hundertprozentig, aber natürlich, wenn jetzt die ersten Verletzungen einfach auf der Platte stehen, ob das jetzt direkt gebraucht hat, es gab jetzt zumindest keinen perfekten Einstand von C.J. Henderson, glaube ich. Das lässt sich nach dem Spiel relativ gut sagen, auch wenn wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen über den Gegner, über die Cowboys sprechen, die es ihm ja auch einfach oder allgemein der ganzen Defense brutal schwer gemacht haben, so ehrlich muss man ja auch sein. Wie gesagt, kein perfekter Einstand für Henderson, trotzdem kann ich es verstehen, dass du irgendwie was machen willst, weil du auch was machen musst. Ob er es jetzt im Endeffekt ist, das werden die nächsten Wochen zeigen. Einstand auf jeden Fall weniger gelungen.
Auf jeden Fall, du sprichst die Niederlage gegen die Dallas Cowboys an, die auch jetzt eines der formstärkeren Teams der Liga sind, das kann ich einfach mal so sagen. Die stehen nämlich auch bei 3-1 und es war dann schon defensiv ordentlich zu beobachten, dass sie Probleme hatten gegen diese High-Power-Offensive. Zeke Elliott war nicht zu stoppen, Prescott hat auch wieder so ein bisschen Yards abgerissen und Touchdowns eingefahren. Insgesamt war es eine Niederlage, den Score habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber Fakt ist, es war so deutlich zwischendurch, dass Mike McCarthy, der Headcoach der Cowboys, teilweise seine Starter rausgenommen hat. Zum Beispiel Trevon Diggs hat dann das letzte Viertel, glaube ich, gar nicht mehr gespielt, nachdem er sich schon wieder zwei weitere Picks mal eben eingeholt hat. Also der steht jetzt bei 5 nach 4 Spielen. Und wir erinnern uns ans letzte Jahr, da war ja Xavien Howard der beste Interception-Jäger mit 10 Stück. Also Diggs durchaus auf Kurs, die Marke zu toppen und der Beste der Liga zu werden. Wir wollen nochmal auf die New Orleans Saints schauen. Die waren ja zum ersten Mal nach langer Zeit wieder im heimischen Stadion, auch mit Fans. Das waren jetzt über 600 Tage, die da gefehlt haben. Die hatten ja das erste Saisonspiel in Jacksonville spielen müssen aufgrund des Hurricane Ida. Und die jetzt wieder zu Hause, aber mit einer Niederlage reingekommen, stehen jetzt bei 2-2, hatten eine bittere Niederlage in der Overtime kassiert gegen die New York Giants. Und das ist ein Spiel, das willst du eigentlich gewinnen. Ich finde generell eine Person, die so ein bisschen für den frühen Saisonstart für die Saints steht, ist halt Quarterback Jameis Winston. Der zeigt wie das gesamte Team so ein bisschen Licht und Schatten. Wir hatten tolle Spiele, wie zum Beispiel gegen die Packers dabei und jetzt schwache Spiele wie gegen die Panthers, eigentlich auch in Woche 2 und jetzt in Woche 4 gegen die Giants. Also da weiß ich persönlich noch nicht so richtig, was ich mit den Saints anfangen soll. Und das war's zur NFC South. Jetzt kommen wir natürlich auf den Abschluss jeder Woche in der NFL. Und zwar, Bjarne, das sind die Highlights und Lowlights der Woche. Wer hat's bei dir bekommen?
Fangen wir mit dem Highlight an. habe ich mir, sagen wir mal, anderthalb, vielleicht zwei Spieler rausgesucht. Also wenn ich eben nochmal sagen wollte, der vielleicht bei den Cowboys gerade noch ein bisschen zu kurz gekommen ist bei der ganzen Geschichte, Dak Prescott wieder mit einem für mich sehr, sehr starken Spiel. Ne? Also es hat allgemein, musste er gar nicht ungefähr so viel werfen. Ich glaube, es ist fast bei 200 Yards.
Genau, ich glaube, 188 Yards Laufspiel waren es am Ende.
Ja, genau, weil es am Ende einfach ein gutes Laufspiel war von den Cowboys gegen die Panthers Defense, aber er bringt es am Ende, glaube ich, auf 4 Touchdowns und ja, in der Form, die er jetzt schon über 1-2 Spiele gezeigt hat, für mich echt, bringt er die Cowboys unfassbar weiter. Vielleicht sprichst du ja gleich in deinem Highlight auch noch über einen anderen Cowboy-Spieler, ich weiß es nicht, mal gucken. Mit Trevon Diggs bietet sich der auch nochmal sein genialer Partner irgendwie an, aber nee, Dak Prescott für mich zu erwähnen. Wen ich sonst noch aus der Liga rausgewählt habe, ist Tyreek Hill, Wide Receiver von den Chiefs. Ja, kam, glaube ich, auf 11, nicht auf. Das ist, wenn man mal zwischen den Sprachen hin und her spricht. 11 Receptions am Ende für, ich glaube, 186 Yards, 3 Touchdowns, also wirklich richtig gut. Und damit zeigt er für mich einfach nur nochmal, er könnte, wenn er einen guten Tag hat und gut eingesetzt wird von Mahomes, der größte Gamebreaker der Liga sein. Und das ist für mich Tyreek Hill. Und deswegen neben Prescott, den ich nochmal erwähnen wollte, aber eigentlich Tyreek Hill für mich Highlight der Woche. Aber jetzt will ich erstmal dein Highlight hören, bevor ich mein Lowlight sage.
Es ist gut, dass ich immer denke, Mann, der Bjarne, der kann ja doch was. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher, weil ich, natürlich, Tyreek Hill, da kommst du diese Woche gar nicht drumherum. Deswegen habe ich jetzt mal eine interessante Wahl getroffen. Ein Spieler, der vielleicht von den Statistiken dieses Spiel nicht so überragend war, aber einfach fand ich, man muss ihn erwähnen, Zach Wilson, weil er sich gefangen hat. Er ist wieder schwer reingekommen in die Partie gegen die Titans mit einer Interception und hatte weiterhin Probleme bis in die zweite Halbzeit. Und dann plötzlich hat's Klick gemacht, der Junge, der wurde ja beim ersten Heimspiel schon ausgepfiffen und dann kommt er wirklich gut zurück. Hat das gezeigt, was ich mir von ihm erwartet habe, und zwar diese Big Play Möglichkeit, die er hat, einfach mit seinen Beinen zu kreieren. Er ist nicht viel gelaufen, sogar für Minus-Yards insgesamt, aber er hat sich halt eben Zeit gekauft und echt spektakuläre Würfe mit seinem so starken Arm erzielt. Das ging dann auch teilweise in Richtung Patrick Mahomes. Und ich wurde vor der Saison vom Kumpel gefragt, hey Ferdi, wer ist denn so dieser Rookie in der Offensive, der Rookie of the Year werden könnte? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube Zach Wilson, weil mir die Preseason gefallen hat und ich einfach so viel Talent bei dem sehe. Nach diesen ersten 3 Wochen wollte ich mit dieser Prediction nicht ans offene Licht treten. Jetzt kann ich sagen, okay, ich wurde vielleicht zumindest für eine Halbzeit von Zach Wilson bestätigt, dass der Junge wirklich Talent hat. Und wenn er so ein bisschen Ruhe hat auch im Spiel und Sicherheit bekommt, dann kann er richtig gut sein. Mir hat gerade diese Kombination oder diese Verbindung mit seinem ersten Wide Receiver Corey Davis gut gefallen. Das waren nicht viele Catches, nur 4 Stück, aber für 111 Yards und einen Touchdown absolut wichtig in den richtigen Momenten und absoluter Gamechanger dann für die Jets in dem Moment gewesen. Und es war dann unterm Strich auch ein Sieg in der Overtime. Ich glaube 27-24, wenn ich mich nicht täusche, gegen die Tennessee Titans, die, das muss man auch erwähnen, ohne AJ Brown und Julio Jones spielen mussten, beide verletzt gewesen. Aber es war der erste Sieg für Zach Wilson in seiner Karriere und auch für die Jets unter dem neuen Head Coach Robert Saleh. Deswegen dachte ich mir, komm, wer so schon fast auf die Fresse bekommen hat in den ersten 3 Wochen und sich dann so fängt in der zweiten Halbzeit, der hat es verdient. Das hat mir wirklich gefallen, was der geliefert hat. Und jetzt, Bjarne, sind die Typen dran, die uns nicht so überzeugt haben.
Du hast es eben schon angesprochen, auf die Fresse bekommen hat nämlich ein anderer Quarterback, und zwar Davis Mills von den Texans. Ich habe es überlegt, ob ich ihn nehme, weil die Houston Texans man natürlich immer überlegen muss, was kann man überhaupt von ihnen gerade erwarten. So ehrlich muss man schon sein. Ne, jetzt eigentlich schon momentan so ein bisschen, was die allgemeine Lage in der Liga angeht, schon ziemlich weit unten angesiegelt. Dazu Davis Mills, Rookie-Quarterback, ne, und spielen gegen die Buffalo Bills, die auch brutal stark drauf sind, aber verlieren 45-0. Ich glaube, er wirft am Ende 4 Interceptions und gerade mal für 87 Yards. Und ja, tut mir leid, Davis, ne? Bei allem Rookie, und dann wollen wir eigentlich mal ein bisschen ruhiger machen und haben ja auch eben gerade mit Zach einen hervorgehoben, wie es andersrum funktionieren kann. Und deswegen wünsche ich dir persönlich, dass es genauso bei dir irgendwann funktioniert, dass du im nächsten, übernächsten Spiel schon allen Leuten zeigen kannst, ey, alles klar, ich kann es eigentlich viel, viel besser. Und da bin ich mir davon überzeugt, dass du es kannst. Aber diese Woche für mich der Verlierer der Woche, die Texans, aber in besonderer Art und Weise Davis Mills.
Mein Lowlight ist tatsächlich ziemlich hart gewählt, wobei er an sich einen guten Job gemacht hat diese Woche. Die Rede ist von Steve Belichick, dem Sohn von Bill Belichick. Der ist offiziell Outside-Linebacker-Coach bei den New England Patriots, called aber die Defensive in Foxborough. Und wie gesagt, ich habe es angesprochen, wenn du gegen Brady nur 19 Punkte zulässt, dann machst du nicht viel falsch, und das hat er auch nicht. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wie oft ihn NBC eingeblendet hat, wie er da mit weiß nicht was für einer Grimasse am Rand stand und Also, sorry, dann muss man sich nicht wundern, wenn du dann nach so einem langen Ausfall von den sozialen Medien dann wirklich das große Meme bist und sich jeder über dich lustig macht und sagt, okay, wer sich da so mit der Zunge an der Luft bedient sozusagen und sich wirklich, ne, also tut, als würde er gerade einen richtigen Leckerbissen verschlingen, dann ist doch klar, dass sich alle freuen und sagen, hey, wenn die sozialen Medien wieder online sind, dann macht man dieses Face. Also hat er sich vielleicht so ein bisschen selber verarscht in diesem Moment. Ich weiß nicht, was die Ausdrücke sollen. Er wurde auch, ich habe das jetzt nicht so verfolgt die letzten Tage und letzten Spiele, wie sehr er da im Fokus stand, aber ich glaube, so häufig wurde ein Belichick noch nicht eingeblendet, der nicht Bill heißt, und das lag sicherlich auch an diesen ganzen Grimassen, die er wirklich vom ersten Snap bis zum letzten Snap durchgezogen hat. Also das war tatsächlich Lowlight, weil es einfach total affig aussah, aber für mich dann auch irgendwie vielleicht so ein humoristisches Highlight, weil es echt Spaß gemacht hat, sich über diesen Typen lustig zu machen. Und das war es für mich aus der NFL. Ich glaube, nächste Woche kann ich schon mal so viel sagen, haben wir wieder einiges Interessantes dabei, weil es treffen mal wieder, das hatten wir diese Woche schon, alle vier NFC West Teams direkt aufeinander. Und wir haben das erste London-Spiel mit den Falcons und den Jets. Und das werden wir natürlich auch unter die Lupe nehmen. Deswegen freut euch auf nächste Woche, wenn wir Football auch tatsächlich zu einer europäischen Zeit gucken können.
Perfekt. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Haben wir auch wieder mehr als genug über die NFL gesprochen. Aber es ist natürlich einfach viel darüber zu reden. So ehrlich muss man sein, besonders wenn The Return am Wochenende abkassiert ist sozusagen. Wir haben es für euch alles aufgewühlt und wieder einmal ausgespuckt sozusagen und alles euch wissen lassen. Und jetzt wollen wir aber auch richtig schön zur NBA rüberkommen. Dort, nämlich wie Ferdi es ganz am Anfang schon gesagt hat, geht es bald wieder los. In genau zwei Wochen heute sozusagen am 19. Oktober startet die Saison. Die Preseason, auch das hat Ferdi schon am Anfang angedeutet, die ist wieder aktuell. Sie läuft wieder seit dem 28. September. Können die Teams sich in den Trainingscamps, oder nicht nur können, sondern machen sie, bereiten sie sich darauf vor, um den Körper und auch mal ein bisschen die Teamchemie so langsam wieder ein bisschen auf Wettkampfniveau zu bringen. Denn am 19. geht's los und direkt mit Kracher spielen. Die Opening Night, der amtierende Champion, die Milwaukee Bucks sind am Start. LeBron mit den Lakers spielt gegen Steph Curry und die Golden State Warriors. Also gleich wirklich zum Anfang richtig schöne Leckerbissen für uns alle. Deswegen 19. Oktober, Opening Night, alle im Kalender dringend eintragen. Die Regular Season geht dann bis nächstes Jahr, 10. April. Dann wird es wieder ein Play-In-Tournament geben. Das hat sich ja jetzt erstmal durchgesetzt, sodass die Playoffs dann 6 Tage später nach dem Play-In-Tournament am 16. April starten. Und die Finals gehen am 2. Juni los. Das alles, das soll uns aber erstmal beschäftigen, wenn die Saison wirklich angefangen hat. Da werden wir auf die einzelnen Termine, auf wann der Draft stattfindet und die Trade-Deadline. Das werden wir euch alles nochmal genauer sagen. Jetzt erstmal nur mitnehmen, 19. Oktober, NBA ist zurück. Das ist das Allerwichtigste, da freuen wir uns sehr drauf. Wer sich auch darauf freuen darf, und damit kommen wir zum allerersten Thema, ist Andrew Wiggins. Vielleicht ganz vorab nochmal, denn der wurde jetzt mittlerweile doch geimpft. Wir hatten ja ganz ausführlich die letzten 2 Wochen drüber gesprochen und es gab ja fast schon kein anderes Thema mehr in der NBA. Dieses, was passiert mit Spielern, die nicht geimpft werden. Mittlerweile droht denen nicht nur Heimspiele oder Spiele in bestimmten Städten zu verpassen. Du kriegst keine Kohle mehr für die Spiele, die du verpasst. Also es war wirklich so ein Ding, wo es, sagen wir mal, relativ unangenehm wurde für unter anderem Wiggins, der ja relativ klar gesagt hat, okay, aus religiösen Gründen möchte ich eigentlich gerne eine Ausnahmegenehmigung haben. Ich möchte mich nicht impfen lassen. Ne? Ich möchte trotzdem gern spielen, und aber ich lasse mich nicht impfen. Das hat die NBA, diese religiöse Ausnahmegenehmigung, nicht genehmigt. Und dementsprechend hat er sich jetzt impfen lassen. Zumindest hat das sein Coach Steve Kerr am Sonntag bestätigt. Er hat gesagt, jo, er hat mir heute beim Training gesagt, es ist in Ordnung, wir können das an die Öffentlichkeit geben. Andrew ist geimpft, unser ganzer Kader ist damit jetzt durchgeimpft und wir können alle am ersten Spiel teilnehmen. Ferdi, für dich da einfach nur nochmal, wir haben jetzt auch die letzten 2 Wochen schon ausführlich drüber gesprochen. Trotzdem, in Deutschland ist es ja auch ein Riesenthema, dieses, es gibt keine Impfpflicht und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, es gibt eine. Und das ist doch eigentlich das beste Beispiel dafür, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich tatsächlich jetzt gar nicht so gerne zu Impfansichten äußern, weil ich glaube, das ist dann der Job von anderen Leuten und jeder muss wissen, was er tut. Ich glaube, es gibt seine Vor- und Nachteile, die jeder für sich abwiegen muss. Ich persönlich finde, Steve Kerr hat es genau richtig gesagt. Er hat mir gesagt, er hat sich impfen lassen und das war's. Ich gebe es jetzt weiter und damit ist das Thema abgehakt.
So sieht's aus. So sieht's aus. Nee, war auch eher, wie gesagt, in die Richtung, dass ich es eigentlich nicht gut finde, dass so ein Mann plötzlich keine Kohle mehr bekommen könnte oder nicht mehr spielen könnte, nur weil er sich nicht impfen lässt. Also eigentlich schwachsinnig, aber wie gesagt, am Ende ist es jetzt so passiert und Andrew Wiggins wird uns am 19. Oktober mit seiner Leistung hoffentlich ein bisschen erhellen und uns auf andere Themen bringen, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen. beim Spieler, und das soll jetzt heute nochmal zum Abschluss das große Thema in der NBA sein, Ben Simmons. Da könnten wir auch, würden wir so gerne darüber sprechen, was für ein genialer Basketballer der ist und dass der in der Preseason abräumt und dass er sich darauf freut, aber es passiert einfach nicht. Ich habe die ganzen Nachrichten der letzten 2 Wochen rausgesucht und da steht leider nichts mit Ben Simmons spielt Basketball. Nein, da steht nur, dass andere Leute über ihn reden. Er selber spricht nicht, also er ist relativ ruhig eigentlich. Er lässt nur so ein bisschen sein Umfeld über sich selbst sprechen. Ich habe trotzdem mal ein paar Nachrichten für euch aufgesammelt, damit wir, bevor es dann nächste Woche wirklich richtig der Fokus auf die neue Saison gehen soll, damit wir das nochmal einmal abgehakt haben, solange bis er irgendwann einen neuen Verein findet. Denn es ist einfach so, dass nachdem zwar Head Coach Doc Rivers von den Sixers genauso wie der Teampräsident Daryl Morey beim Media Day eigentlich nur relativ positiv waren und meinten, ich glaube, Daryl Morey hat sogar irgendwie den Vergleich zu Aaron Rodgers gezogen und meint, ja, ach komm, der war auch am Anfang nicht dabei beim Trainingscamp und guck mal jetzt, der wirft wieder regelmäßig Touchdown im Lambeau Field für die Packers, also von daher wartet erstmal ab. Und dass sich noch relativ positiv anhörte, ist es mittlerweile dem Umfeld nach, zumindest schreibt das The Athletic in den USA, dass das Umfeld von Simmons sagt, ey, ganz ehrlich, für den gibt es keinen Weg zurück mehr. Der will nicht mehr, der ist unzufrieden, der soll anscheinend auch groß unzufrieden mit Joel Embiid sein, dem Star der Philadelphia Sixers, dass er sagt, okay, der bewegt sich ja nicht immer in Zonen, wo ich mich bewegen will, ich bin da kaum am Ball, ich kann nicht so glänzen, wie ich möchte, ich will zu einem anderen Team, ich will das woanders zeigen. Harte Geschichten, die da so ein bisschen aufgekommen sind, weshalb auch Joel Embiid, nachdem er sich eigentlich immer bisher relativ positiv geäußert hatte, danach ein paar Tage später auch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, das war für mich enttäuschend, das zu lesen und auch ein bisschen an der Grenze zu respektlos. Ja, die Situation ist komisch für uns alle, wir geben hier alles für diese Franchise und eigentlich sind wir auch darauf angewiesen, dass er wieder zurückkommt. Also er hat auch bestätigt, ich meine, daran führt kein Weg daran vorbei. Er sagte, wir sind ein besseres Team mit Ben, das ist keine Frage. Wir hoffen, dass er seine Meinung noch ändert, aber ich bin es diesen Jungs hier schuldig, dass ich mich auf das Team konzentriere, das wir jetzt gerade hier haben und wir das Beste daraus machen. Wie gesagt, war insgesamt schon sehr enttäuscht über zumindest die Stimmen aus dem Umfeld von Ben Simmons. Mittlerweile soll anscheinend auch ein Treuhandkonto eröffnet worden sein. Das war also die nächste Story dahinter, wo das Gehalt oder zumindest ein Teil des Gehalts, 8 Millionen, ist glaube ich ein Viertel von Ben Simmons Jahresgehalt. Jeder, der jetzt gut rechnen kann, weiß, was der Junge so im Jahr verdient, reicht zumindest aus, dass 8 Millionen auf ein Treuhandkonto überwiesen worden seien, damit dort immer wieder Strafen abgezogen werden können. Und die werden jetzt in den nächsten Wochen häufig ins Haus flattern. Er hat jetzt das erste Testspiel gegen die Raptors verpasst. Das sind dann, glaube ich, gleich mal $227.000, die fällig sind, wenn er dort nicht aufkreuzt. Ja gut, da folgen dann noch ein paar Spiele in den nächsten Wochen und dann hast du auch irgendwann 8 Millionen voll. Oder zumindest lohnt sich das, von diesem Konto dann was zu überweisen. Ben Simmons persönlich soll wohl davon ausgehen, dass er, wenn er getradet wird, das Geld wiederbekommt. Ob das so alles stimmt und ob das auch alles so richtig ist, das kann ich euch nicht sagen. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Als allerletztes habe ich natürlich jetzt geschaut, was könnte der Ausweg sein? Es gibt wirklich reichlich Teams, die um ihn herum so ein bisschen schachern und dessen Namen man immer wieder hört, ob es die Timberwolves sind, ob es die Pacers sind, Cavaliers, Pistons, Raptors, Spurs. Sie alle werden irgendwann mal in Verbindung gebracht, aber der Trade-Gegenwert stimmt einfach nicht. Für Ben Simmons, deswegen kann sich es momentan noch keiner genau vorstellen. Es geht sogar so weit, dass in den USA davon berichtet wird, dass es gut möglich kann sein, dass es sich bis Mitte Dezember ziehen wird, das ganze Thema. Und dann irgendwann Teams, die im Sommer Free Agent, sag mal, wo Spieler einen neuen Vertrag unterschrieben haben, die dann getradet werden, dass es da nochmal die Trade-Forderungen ein bisschen nach unten gehen können und dann ein paar aus der Puschen kommen, wie man so schön sagt, und sich Ben Simmons angeln. Der selbst soll wohl ziemlich überrascht sein davon, dass er immer noch in dieser Warteschleife hängt, Ferdi, und damit komme ich jetzt zu dir. Diese Warteschleife, sie ist eigentlich, glaube ich, einfach nur noch nervig. Beide Seiten verlieren, glaube ich, an Angesicht, je länger das geht, zumindest meiner Meinung nach. Was ist deine Meinung dazu und was, keine Ahnung, was könntest du dir vorstellen, wie das Thema am Ende ausgehen kann?
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich denke, beide Seiten verlieren. Für mich aber ganz klar, der größere Verlierer ist Ben Simmons, weil diese Aussagen, die du angesprochen hattest mit, ja, irgendwie, das wird hier nicht um mich rum aufgebaut, sondern Embiid steht mir auch teilweise im Weg dann auf dem Feld und sonst was. Das ist halt eigentlich relativ schnell von der Hand zu weisen und Embiid hat da auch, glaube ich, ein ganz gutes Argument gebracht. Wir haben das Team um Ben herum aufgebaut, wir haben Jimmy Butler weggegeben und wenn man jetzt dessen Entwicklung in Miami sieht, dann wird da sicherlich der ein oder andere 76ers-Fan auch mit einem weinenden Auge hinterher schauen. Man hat Al Horford geholt, damit da irgendwie das Ganze besser zum Spielstil von Ben Simmons passt. Also dieses Argument, finde ich, ist schon schwach und mittlerweile ist es halt auch von der australischen Simmons-Seite dann häufig mit solchen Argumenten, die eigentlich nicht wirklich zu einer Lösung oder zu einem gewissen konkreten Punkt führen, die ihm auch weiterhelfen. Und es sind so viele Minusaktionen, die der sich mittlerweile einhandelt. Wie gesagt, anscheinend hat er es übrig, das Geld, dass er sich da mal eben die ganzen großen Strafen leisten kann. Ich finde es aber wirklich schade und persönlich stelle ich mir auch immer die Frage, wäre ich jetzt GM von einer Franchise, will ich einen solchen Egozentriker in meinen Reihen haben, der jederzeit sagen kann, nee, ich bin dann doch viel besser, als ihr vielleicht denkt und ich kann mir alles erlauben. Das fängt vielleicht mit dem Gegenwert an, mit seiner Forderung an einen Ort zu ziehen, wo das Wetter auch noch dementsprechend stimmt. Deswegen weiß ich nicht. Es gibt zwar wohl immer wieder Teams, die sagen, wir melden mal Interesse an. Ich glaube jetzt Pistons und Pacers sind neu mit dabei im Kreis der geahndeten Teams, aber die Möglichkeit, dass es wirklich bis zum 15. Dezember dauert, bis ein Team vielleicht erkennt, okay, wir haben jetzt diese Offseason in Superstars investiert und merken, das passt dieses Jahr einfach nicht und wir wollen zukunftsorientierter handeln, dann nimmt man vielleicht den jungen Simmons und gibt große Namen ab. Da bin ich mal gespannt, wie es läuft.
Das bin ich auch, oder sind wir beide. Dementsprechend warten wir es noch weiter ab. Das soll es aber zumindest, bis es dann irgendwann eine endgültige Entscheidung in der Causa Ben Simmons und die Philadelphia Sixers geben sollte, soll es das gewesen sein. Wir wollen uns ab nächster Woche, wie gesagt, auf Basketball konzentrieren und in 2 Wochen geht es dann ja auch schon wirklich los. Von daher sind wir heiß, dass es in der NBA wieder losgeht und wenn es natürlich irgendwann eine endgültige Entscheidung von Ben Simmons gibt und wir ihn hoffentlich, zumindest wo auch immer, auf dem Parkett in der NBA wiedersehen, dann lassen wir es euch wissen. Wollen damit zur NHL kommen und wandern vom Parkett aufs Eis, denn auch dort geht es bald wieder los und sogar eine Woche früher als in der NBA ab dem 12. Oktober. Das heißt, nächste Woche Dienstag startet die NHL-Saison mit den Tampa Bay Lightning, den aktuellen Stanley Cup-Siegern, die dann ihr, ich glaube, drittes Championship-Banner hissen dürfen in ihrer Arena. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, das dürfte das dritte gewesen sein.
Ferdi nickt mir zu. Einmal gewonnen, Anfang 21. Jahrhundert und dann jetzt Back-to-Back.
Siehste, so sieht's nämlich aus. Zur Not immer Ferdi fragen, immer aufs Nicken von Ferdi von Stolzmann warten, dann weiß man, dass man auf einer guten Spur ist. Sie starten auf jeden Fall die Tampa Bay Lightning gegen die Pittsburgh Penguins nächste Woche, 12. Oktober, NHL. Die startet wieder, ich glaube, insgesamt fast 1312 Spiele in der Regular Season, 82 pro Team. Es geht bis zum 29. April, also wirklich ein ganz, ganz happiges Programm, was die Jungs dann in den nächsten Wochen und Monaten fahren. Freuen wir uns sehr drauf. Ich habe zumindest für die nächste Woche dann so einen kleinen Überblick mal arrangiert mit ein paar Highlight-Spielen und auch der Frage, ob es am Ende jetzt eine Olympiapause im Februar gibt oder nicht, könnte ja ein Novum werden, dass die NHL wirklich mal für 3 Wochen am Ende pausiert, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, an den Olympischen Winterspielen 2022 teilzunehmen. Das aber alles nächste Woche in Ruhe, denn diese Woche wollen wir nochmal kurz auf die Preseason schauen, denn auch dort ist zumindest aus deutscher Sicht relativ viel passiert. Wir wollen allerdings, bevor wir zu den ganzen deutschen Jungs auf dem Eis dort drüben kommen, zu einer Nachricht schauen. Ferdi hat sie vorhin schon mit dem Chicago-Helden sozusagen, der sein Comeback feiert, angedeutet. Denn Jonathan Toews ist zurück. Der Kapitän der Chicago Blackhawks ist nach 407 Tagen wieder auf dem Eis gestanden. Sein letztes NHL-Spiel hat er am 18. August 2020 gemacht. Hat dann die komplette letzte Saison verpassen müssen aufgrund, und jetzt kommt, einer Entzündungsreaktion des gesamten Körpers. Oder wie es in den Medien da drüben stand, Chronic Immune Response Syndrome. Ich persönlich muss sagen, ich kannte es vorher nicht. Ich dachte immer, dass mein Körper montags morgens, nachdem ich am Sonntag in der Kreisliga A Fußball gespielt habe, dass das eine Entzündungsreaktion des gesamten Körpers wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist es anscheinend nicht, sondern etwas viel, viel Schlimmeres. Und deswegen sind wir wirklich froh, dass Jonathan jetzt, glaube ich, fast 23 Minuten spielen konnte, also wirklich viel Zeit auf dem Eis bekommen hat, im Vorbereitungsspiel gegen die Detroit Red Wings. Sogar einen Assist gemacht, am Ende im Penaltyschießen getroffen, also wirklich ein cooles Comeback geliefert. Und Ferdi, 2 Fragen an dich. Erstens, kanntest du die Entzündungsreaktion, also kanntest du diese Krankheit vorher? Und das Zweite, wie schön ist es und wie wichtig auch für die Blackhawks, dass der Kapitän wieder an Bord ist?
Also die Krankheit kannte ich natürlich nicht. Ich bin ja auch bei weitem kein Mediziner und mich bitte da nie fragen, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Aber klar, jetzt weiß man vielleicht dann doch auch wirklich, wie du sagst, was am Montagmorgen nicht stimmt, wieso man so schwer in die Gänge kommt oder was heute am Dienstagmorgen um 8 Uhr los war, ich weiß es nicht. Und die zweite Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Wie wichtig oder wie schön, dass wir die Nachricht ist für Chicago, dass der Kapitän wieder an Bord ist.
Okay, auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, Toews ist einer, der holt die Fans ins Stadion. Der ist so lange da, hat so viel erreicht mit der Franchise und Ich denke, er bildet jetzt auch mit Marc-André Fleury auf wichtigen Positionen echt ein ganz gutes Duo, was da viel Erfahrung mit reinbringt in das Team der Blackhawks. Und bin mal gespannt, wie das dieses Jahr aussieht.
Hast du eben kurz eine Entzündungsreaktion im Kopf gehabt?
Auf jeden Fall, ja.
Bei der zweiten Frage. Nicht mehr ganz am Start gewesen. Nein, wollen wir uns natürlich am Ende nicht drüber lustig machen, weil, wie gesagt, 400 Tage draus gewesen, wahnsinnig Zeit. Und deswegen freuen wir uns unglaublich, dass er wieder am Start ist und das machen kann, was er liebt. Denn wer auch was machen kann, was er liebt, das ist Lukas Reichel, auch bei den Blackhawks unterwegs. Top-Talent vor, ja, ich glaube, mittlerweile fast schon Monaten haben wir ihn hier im Podcast vorgestellt als einer der nächsten großen deutschen NHL-Stars und der darf sich immer wieder beweisen. Durfte jetzt im Shootout ran bei den Blackhawks, hat den Puck auch versenkt, der 19-jährige Stürmer, und die Anzeichen, zumindest liest man das so, sie verdichten sich, dass er sich vielleicht wirklich einen NHL-Kaderplatz krallen kann. Das würden wir uns natürlich total freuen für ihn und für uns natürlich, weil wir über Lukas Reichel dann viel mehr in der NHL sehen würden. Da halten wir euch auf dem Laufenden, ob er es am Ende wirklich in den Chicago-Kader packt. Genauso sieht es aus bei Tobi Rieder, der 28-Jährige, ist nämlich momentan bei den Anaheim Ducks ein sogenannter Tryout-Spieler. Ja, wie das Wort eigentlich schon sagt, die klassische Übersetzung, also er darf sich jetzt momentan ausprobieren, er darf nochmal sich zeigen im Trainingscamp, in den Testspielen genauso, hat jetzt auch gespielt gegen die Arizona Coyotes, blockte 3 Schüsse, also einen relativ soliden Auftritt eigentlich hingelegt, obwohl sie am Ende verloren haben, aber ja, er kämpft noch sozusagen bei den Ducks um einen NHL-Vertrag, auch das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. Wo es gut aussieht, zumindest positionstechnisch, ist, was die deutschen Torhüter in der NHL angeht. Da haben wir Philipp Grubauer natürlich klar an allererster Stelle, mit den Seattle Kraken sein erstes Spiel gehabt. Da, glaube ich, 9 von 11 Schüssen gehalten, die ersten beiden Drittel gespielt. Auch dort sieht es danach aus, dass Philipp dort in Seattle bei seiner neuen Franchise wieder viel Spielzeit bekommen wird und hoffentlich an seine Leistung vom letzten Jahr, wo er ja mit als bester Torwart nominiert wurde, zumindest anknüpfen kann. Genauso sieht es aus wie bei Thomas Kreis, ne, bei den in Detroit unterwegs, das heißt gegen die Blackhawks und Jonathan Toews gespielt, ebenfalls 12 von 14 Schüssen auf 15 Schüssen gehalten und am Ende mit den Red Wings gesiegt, von daher auch das ein gelungener Wiedereinstand. Wer vielleicht besonders herauszuheben ist, es Nico Darfs, 20-jähriger junger deutscher Torwart, ein deutsches Talent, der gebürtige Münchner hat, wurde letztes Jahr im Draft in der dritten Runde, ich glaube an, weiß nicht, irgendwas mit der 80. Stelle, von den Devils ausgewählt und stand jetzt, ja, oder von den New Jersey Devils, einmal um das richtig zu sagen, und stand jetzt gegen die Washington Capitals zumindest 20 Minuten auf dem Platz, alle 10 Schüsse pariert, also wirklich sehr, sehr gut auf, wie sie sich aufmerksam machen können. Da halten wir natürlich das Auge drauf, ob ja auch er sich vielleicht immer mehr in den Vordergrund spielen kann, wer, und damit wollen wir zum Abschluss kommen, sich zumindest eigentlich fast in den letzten Wochen immer mehr und mehr in den Vordergrund spielt, ist John Peterka. Der Deutsche, der hat nämlich mal wieder getroffen für die Buffalo Sabres. Da ist er nämlich der Stürmer und hat gegen die Columbus Blue Jackets gespielt. Das zwischenzeitliche 4-4 in der Aufholjagd gemacht, am Ende 5-4 gewonnen. Also besser geht's eigentlich nicht. Deswegen fährt die eigentlich zum Abschluss der NHL. Es hört sich danach an, als könnten wir abseits vom großen Big Leon Dreiseitel, über den wir sonst immer sprechen, vielleicht paar weitere deutsche Namen dieses Jahr in der NHL begrüßen.
Auf jeden Fall, das klingt wirklich alles vielversprechend. Klar, momentan sind wir in der Phase, wo wir eher hoffen dürfen, als uns sicher sein können oder sind. Deswegen, ich hoffe, möglichst viele Jungs kriegen da die Kaderplätze für den Start der Saison. Es wäre auf jeden Fall cool. Der Trend spricht aber auf jeden Fall mal fürs deutsche Eishockey. Da kommt wohl was ganz Gutes hoch. Und einen Jungen, den wir ja noch nicht erwähnt haben, ist ja Tim Stützle, der ja auch jetzt ins zweite Jahr geht, wo ich ganz gespannt bin, wie der sich entwickelt hat, ja in seiner Rookie-Saison durchaus gute Ansätze gezeigt. Und in Ottawa hat er ja ein sehr gutes und junges Team eigentlich um sich rum. Mal gucken, ob die jetzt den nächsten Schritt schaffen in Richtung Kompetitivität. Bin mal gespannt, ob das klappt.
So sieht's aus. Das deutsche Eishockey, darüber müssen wir uns zumindest in diesem Moment weniger Sorgen machen. Sorgen müssen wir uns auch nicht um die MLB machen, wahrscheinlich eher um Ferdi von Stolzmanns Herzrhythmus in den nächsten 2-3 Tagen. Da stehen nämlich die Wildcard-Games auf dem Programm, Ferdi, und ich weiß jetzt schon, dass du Gänsepelle kriegst auf den Arm, wenn du daran denkst.
Ich habe natürlich mega Lust auf diese Postseason, weil ich glaube, es ist unfassbar viel drin. Aber erstmal zu dem Thema mit dem Sorgen machen. Das ist ein ganz guter Punkt, denn Devin Williams, Pitcher von den Milwaukee Brewers, die hatten ja schon vor 1,5 Wochen ungefähr den Division-Sieg klar gemacht und somit auch das Playoff-Ticket gelöst. Der hat so einen richtigen, ich sag mal so, Bjarne-Vogt-Moment nach bestandener Prüfung hingelegt, hat sich so doll gefreut, dass er mit der Hand gegen eine Wand geschlagen hat und die sich gebrochen hat. Er muss jetzt operiert werden und wird die gesamte Postseason höchstwahrscheinlich verpassen. Also was will man da noch sagen? Das geht auch in Richtung Kevin Großkreuz in der Mentors-Werbung. Viel mehr als auf die Stirn klatschen kann man sich da nicht. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Playoff-Picture. Ich habe gesagt, es ist wirklich unfassbar viel drin, angefangen mit den Wildcard-Partien. Es geht heute Nacht los, von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag. Da stehen die beiden Win-or-Go-Home-Partien an. Und zwar treffen in der American League eigentlich die beiden Franchises dieser Sportart aufeinander. Die Boston Red Sox empfangen die New York Yankees im Fenway Park, dem ältesten Stadion der gesamten Liga. Das ist ein unfassbar klasse Spiel, wie ich finde. Da ist alles drin. Man weiß ganz genau, da wird es krachen, da werden die Emotionen da sein. Und es ist unfassbar spannend, weil beide Teams tatsächlich mit dem identischen Rekord der Regular Season nach 162 Spielen in diese Partie gehen. Und deswegen enger kann es ja gar nicht werden. Auch im anderen Duell in der National League ist es ähnlich spannend. Da die Dodgers der klare Favorit aufgrund des besseren Records, der besseren Bilanz. Aber der Gegner, die St. Louis Cardinals, ebenfalls eine Traditionsfranchise. Die beiden kennen sich gut, haben wenig füreinander übrig. Und die Cardinals vielleicht eines der formstärkeren Teams der Liga. Deswegen die Dodgers müssen sich da auf jeden Fall Sorgen machen. Mit Tyler O'Neill ist da auch der Spieler des Monats September für die Cardinals mit dabei. Deswegen das zwei Partien, wo es gleich mal richtig krachen wird. Dann gehen wir mal weiter rein und da haben wir in der American League auf 1. Also das wird der Gegner des Wildcard-Siegers sein. Die Tampa Bay Rays, auch aus der American League East. Heißt, es wird auf jeden Fall ein Ostduell werden in der American League. Und man muss zu dieser Division nochmal generell sagen, die Toronto Blue Jays waren da ja auch noch lange mit dabei. Da gehe ich nochmal gleich ein bisschen tiefer drauf ein, was am letzten Spieltag überhaupt alles los war. Die waren auch dabei, nur ein Spiel hinter den Red Sox und Yankees mit auch über 90 Siegen, somit 4 von 5 Teams über 90 Siegen, unfassbar hohes Niveau. Die American League East in der Breite auf jeden Fall die beste Division der gesamten Liga. Auf 2 haben wir dann den Sieger der American League West, die Houston Astros, sind jetzt zum 5. Jahr in Folge in der Postseason, also die haben sich da richtig was aufgebaut, egal wie umstritten diese Franchise ist nach dem World Series Erfolg. Es ist einfach sportlich dann doch jetzt auch in diesem Jahr wieder eine gute Leistung gewesen und ein verdienter Divisionssieg. Dritter sind die Chicago White Sox, die jetzt zum 2. Mal in Folge in der Postseason stehen. Und das wird auch, denke ich, eine sehr, sehr interessante Serie zwischen den Astros und den White Sox, auf die ich gespannt bin, wenn ich mich jetzt auf ein Team festlegen müsste in der American League. Ich weiß es nicht. Unfassbar eng. Ich würde aber sagen, ich nehme die Tampa Bay Rays, weil sie einfach letztes Jahr mich schon überzeugt haben. Da standen sie auch in der World Series gegen die Dodgers und haben in 6 Spielen verloren. Bjarne, von diesen Teams aus der AL, wer ist da dein persönlicher Favorit?
Und zuerst einmal ist ja mal die Frage, ob wir beide eigentlich schon zittern, ne? Weil es können ja die nächsten beiden Tage mit unseren Predictions, ne, einmal Yankees, einmal Dodgers, schon vorbei sein. Beide in der Wildcard drin. Also von daher wichtige 48 Stunden für uns beide, um das gegeneinander so ein bisschen hochhalten zu können. Ja, und in der AL, ich glaube, es führt kein Weg an den Tampa Bay Rays vorbei. Also dass die zumindest jetzt gerade zum Stand jetzt als Favoriten zu nennen. Ja, die Astros, du hast es angedeutet, okay, jetzt seit mehreren Jahren sich das ein bisschen etabliert, okay, ob ich ihnen jetzt den ganz großen Triumph zutraue, wahrscheinlich eher nicht. Chicago White Sox bin ich, ja, sehe ich es eigentlich ähnlich wie die Astros, so möglich, dass von Boston und von New York, wer sich da durchsetzt, nochmal einen Schub bekommt, weil beide am Ende wirklich hinten raus in der Saison gut drauf waren und sich das jetzt auch in einem engen Rennen diese Plätze gesichert haben. Da will ich noch niemanden abschreiben, aber ja, die Rays, glaube ich, der Favorit.
Wir gehen rüber in die National League und da haben wir eben deine angesprochenen Dodgers, wie schon gesagt, in der Wildcard-Position. Aber ganz vorne haben wir dann die San Francisco Giants, die, wie gesagt, für mich weiterhin die Überraschung der Saison sind. Unfassbar gespielt, ich glaube jetzt 107 Siege, lass mich lügen. Und das ist ein Rekord für die Franchise. Noch nie, seitdem die in San Francisco sind, haben die so viele Spiele in einer Saison gewonnen. Also eine richtig gute Leistung der Giants, die ich nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich hinten raus auch richtig gut gespielt. Ich glaube, neun der letzten zehn Partien gewonnen auf jeden Fall. Und sich gegen die Dodgers, die von hinten auch richtig Druck gemacht haben, mit 8 Siegen aus den letzten 10 Spielen, unfassbaren Druck standgehalten, haben sich diesen ersten Platz verdient. Und auf jeden Fall das beste Team der Liga. Es ist unfassbar. Ich habe gesprochen, in der Breite die American League East, vielleicht die beste Division, was heißt vielleicht ganz sicher die beste Division, aber in der Spitze dann auf jeden Fall die National League West mit 200er Teams, das ist unfassbar. Die beiden, also auch die Dodgers, die wären das beste Team der Liga, hätten sie den Divisionssieg geholt, also es sind wirklich die beiden besten Teams der gesamten Ligen, da in einer Division. Unfassbar, richtig gutes Niveau. Zweiter, wie gesagt, die Brewers ohne Devin Williams. Mal gucken, wie sie das wegstecken wollen. Sie treffen auf die Atlanta Braves, die auch viele Kritiker irgendwie überzeugt haben in den letzten Wochen. Es gab viele Verletzungen über die Saison und trotzdem haben sie es gepackt. Ich habe mal nachgeschaut in der Statistik in der National League bei den RBI, also bei den Runs batted in, bei den Assists sozusagen. Da sind 3 der ersten 4 alles Atlanta Braves Akteure. Unfassbar gut. Also da muss man auf jeden Fall wach sein und diese Braves im Auge behalten. Dodgers und Cardinals auf 4 und 5 habe ich angesprochen. Und jetzt will ich nochmal auf den letzten Spieltag zu sprechen kommen. Denn das war richtig spannend. Wie gesagt, wir hatten den Decider zwischen den Giants und Dodgers im Fernduell. Das ging dann an die Giants, der NL West Title, also in Richtung San Francisco in die Bucht. Und dann, wie gesagt, die American League, da ging es nochmal um die Wildcard-Plätze. Es war unfassbar. Wir hatten 4 Teams am letzten Spieltag nach 161 Partien, die immer noch eine realistische Chance aufs Weiterkommen hatten. Es waren die Seattle Mariners, die Boston Red Sox, New York Yankees und die Toronto Blue Jays. 3 dieser Teams kommen, wie schon gesagt, aus der American League East. Unfassbar. Die Boston Red Sox und New York Yankees waren ein Spiel vor den Mariners und Blue Jays. Heißt, sie mussten nur ihre Hausaufgaben machen. Dann wären sie sicher in der Wildcard. Das haben sie gemacht. Die Yankees mit einem 1-0-Sieg über die Rays. Wirklich im letzten Inning diesen Run gescored und somit Walk-Off zu Hause gefeiert. Besser kannst du ja gar nicht die Postseason-Party feiern, den Einzug zumindest. Und die Red Sox, die mussten richtig zittern. Die lagen nämlich lange zurück gegen die Washington Nationals, haben es dann aber noch hinten rausgedreht und sich den Wildcard-Spot und auch das Heimrecht gesichert. Bitter für die Toronto Blue Jays, denn die haben deutlich gewonnen und haben eigentlich ihren Job gemacht. Nur wie gesagt, weil sie auf die anderen angewiesen waren, kamen sie nicht mehr rein. Und ganz bitter ist die Geschichte der Seattle Mariners. Ich habe es angesprochen, es gab in Seattle diese Bewegung, es gab den Glauben, der nicht ausgereicht hat. Und das ist das Thema, finde ich, dieser Saison. Die Mariners, die können einem langsam leid tun. Denn die sind jetzt zum 20. Mal in Folge nicht in der Postseason mit dabei. Und damit, Bjarne, ist es die längste Durststrecke nicht nur in der Liga, sondern in allen 4 Ligen oder in allen Sportligen in Nordamerika. Wie bitter ist das?
Ja, sehr. 20 Jahre. Also unfassbar. Das bringst du, glaube ich, noch nicht mal auf die Waage, wollte ich gerade fast schon sagen. Auf die Time Clock. So von daher wirklich Wahnsinn. 20 Jahre. Du hast mir ja gestern auch noch ein paar Videos geschickt vom vorletzten Spiel, wo ja wirklich sie sich ganz kurz vor Schluss noch den Sieg geholt haben und da zumindest diese Ausgangsposition am letzten Spieltag hatten, dass es theoretisch möglich gewesen wäre. Und ja, wie die Jungs sich da gefreut haben hinterm Mikro, wo es da kurz vor Schluss irgendwie noch losging, da, ja, kriegst du Gänsehaut natürlich und denkst dir, ja, wünscht so einer Franchise natürlich diesen Erfolg, dann zu sagen, meine Güte, dann holst du es dir und kommst zumindest ins Wildcard-Game, ja, und schaffst es irgendwie in die Postseason. Wäre wunderschön gewesen, diese Belief-Geschichte irgendwie am Ende mit einem Happy End zu machen. So ist es zwar jetzt ein trauriges Ende und tut unfassbar weh, trotzdem für mich die Mariners mit am Ende einer wirklich guten Saison hinten raus und glaube ich auch bei fast, oder ich glaube 90 oder 91 Siegen, also am Ende fehlte ein Spiel, so von daher, da kannst du wirklich drauf aufbauen und die Hoffnung natürlich weiter, dass es dann in der nächsten Saison für das werden wird.
Auf jeden Fall, ganz besondere Atmosphäre, die Belief-Bewegung hast du angesprochen, es war das Motto dieser Stadt in den letzten 3-2 Wochen, wo klar war, ey, wir sind da wirklich dran und wir holen auf und wir sind auf einmal in der Position, in die Playoffs zu kommen. Belief auf jedem Schild, auf jedem T-Shirt, bei jedem Homerun dachte man, hey, Belief. Und auch als klar war, wir kommen nicht in die Playoffs, es hat nicht geklappt, der Glaube allein hat nicht gereicht, hat sich die Franchise über die sozialen Medien gemeldet und natürlich an die Fans gesagt, danke fürs dran glauben, danke for oder thanks for believing. Und das hat alles wirklich eine ganz, ganz coole Geschichte, wie ich finde. Es war eine Playoff-Atmosphäre in der Regular Season hinten raus. Es war unfassbar. Und bitter halt, weil sie die letzte Serie insgesamt verloren haben gegen die Angels, gegen den Rivalen. Das tut doppelt weh. Man muss aber auch sagen, vielleicht kämen die Playoffs auch 1-2 Jahre zu früh für dieses Team. Das ist unfassbar jung. Eine sehr große Zukunft wird ihnen vorhergesagt. Es gibt immer so, beim Baseball ist das ja ein bisschen anders, da kommen die Rookies nicht ganz so schnell nach, das entwickelt sich alles über mehrere Jahre hinweg und da gibt es dann immer so Hochrechnungen mit den Top 50 Prospects, mit den Top 50 Talenten, die in die Liga kommen werden. Da gelten die Mariners in den nächsten 5 Jahren hinter den Padres als die Nummer 2 der gesamten Liga. Also die Mariners, die dürfen jetzt auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, das war auf jeden Fall etwas, was Mut gemacht hat dieses Jahr und ich denke, wir werden sie auf jeden Fall innerhalb der nächsten 5 Jahre in den Playoffs sehen. Ich bin gespannt, man kann es den armen Leuten da natürlich nur gönnen. Man muss aber auch sagen, vielleicht kommt jetzt mit den Kraken etwas mehr sportlicher Erfolg in die Stadt zurück. Die Seahawks haben jetzt auch länger nichts mehr gewonnen. 2014 gab es da den letzten Titel, dann 2015 diese unfassbare Niederlage in dem Super Bowl gegen Malcolm Butler und die Patriots am letzten Spielzug. Und im Basketball sind die Sounders ja nicht mehr mit dabei. Deswegen, das wäre der Stadt auf jeden Fall zu gönnen. Was uns jetzt auch zu gönnen ist, Berne, ist, denke ich, Pause. Wir sind durch, haben jede Menge abgerissen in dieser Folge. Es war ja, wie gesagt, schon in der Einleitung unfassbar viel los. Ich mache mir jetzt erstmal Mittagessen und dann atme ich kurz durch und dann hören wir uns auf jeden Fall die Tage wieder.
So sieht es nämlich aus, deswegen bleibt uns gewogen, hört an Ferdi von Stolzmanns Stimme und an seinem 55 Unfassbares, was in dieser unglaublichen Liga da drüben los ist. Deswegen bleibt uns treu und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Ciao.